together, talked about being so free. Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Wir sind wieder da bei Mit Milch und Zucker, jeden Montag. Diesmal ist bei uns zu Gast der Jürgen. Hallo Jürgen.
Hallo.
Und die Brenda.
Hallo.
Und ich bin auch wieder da. Ich stelle mich diesmal selbst vor.
Ich bin die Christiane.
Ich bin die Christiane und ich bin auch wieder da. Der Jürgen ist 48 und vom Beruf bist du Psychotherapeut.
Genau.
Richtig? Den Jürgen kennt die Brenda schon länger, ich noch nicht so lang und ich sehe dich heute das erste Mal außerhalb vom Secret, wenn ich drauf komme.
Und ohne Hut, oder?
Ja, ohne Hut.
Ja, stimmt.
Das ist unglaublich, was sich da verbirgt.
Nichts nämlich.
Aber es ist sehr schön, dass du da bist.
Freue mich auch sehr.
Und die Brenda erklärt dir jetzt, worüber wir mit dir reden wollen.
Aber okay. Ich muss auch anders vorher was sagen. Ich finde es voll witzig. Das erste Mal können wir mit jemandem über Secret sprechen.
Voll, die andere ist auch.
Das stimmt.
Ja, wir erwähnen es nämlich relativ oft und diskutieren auch darüber und sagen ja, wie toll das ist und so. Aber diesmal können wir zu dritt darüber reden.
Super. Hashtag not sponsored.
Also ich habe das Thema, es ist ein bisschen ernster das Thema, als wir jetzt herumblödeln. Und zwar, wir haben das Thema ausgesucht, anders sein. Weil wir versuchen beim Thema immer so ein bisschen eine Bandbreite abzudecken. Wir kommen gerade aus dem Thema Medien eigentlich, wir haben so viele Medienthemen gehabt jetzt und wollten ein bisschen ein Thema machen, was geht um Menschen, die auch Probleme haben. Reden. Und die sich halt vielleicht auch ein bisschen anders fühlen manchmal und da wird einfach darüber reden. Ausschlaggebend eigentlich für dieses Thema war die Folge von vor 2 Wochen, wo unser Gast darüber gesprochen hat, dass er das erste Mal Hilfe gesucht hat nach einer Trennung.
Mhm. Und das war derjenige, der bei den ÖBB gearbeitet hat.
Ja, genau.
Ich glaube, das habe ich gehört, ja.
Und bei den ÖBB. Siehst du, Simon, das hat funktioniert.
Wobei ich das nicht ganz verstanden habe, weil das sind die österreichische Bundesbahn. Gibt es mehrere
Bahnen? Bahnen? Es ist
ja gut, okay. Größere Streckennetz.
Das sind mehrere Firmen.
Okay.
Ah. Siehst du, Simon, du musst es besser erklären. Ja, und das war für uns irgendwie der Ausgangspunkt, dass wir gesagt haben, eigentlich wäre das wichtig, mal darüber zu reden, dass das irgendwie so ein Thema ist, dass das stigmatisiert wird. Wem, wenn nicht den Jürgen fragen?
Stimmt. Ja? Bietet sich ja an. Ne?
Genau, das ist unser Thema heute. Aber wir sind beim Thema nicht schwierig. Wenn du was anderes reden willst, auch gerne. Sigurd haben wir schon mal auf der Liste.
Okay.
Weihnachten ist auch ein großes Thema bei uns.
Weihnachten.
Ja. Aber feel free.
Na bitte.
Gut.
Probieren wir es.
Wir fangen an mit den Questions to go.
Ja.
Das sind unsere Quickfire Questions. Wir haben uns speziell für dich überlegt. Und wir haben beim Zusammenschreiben überlegen, wie immer, was du sagen wirst. Und bei einer sind wir uns eigentlich nicht sicher.
Das stimmt. Dafür bei vielen sehr sicher. Ja. Zumindest bei einer bin ich mir extrem sicher.
Das ist schlecht, dann bin ich sehr durchschaubar.
Naja, du wirst sehen. Aber die Christiane fängt an.
Okay.
Bist du bereit?
Natürlich.
Buch oder Kindle?
Kindle.
Radio oder Fernsehen?
Beides.
Früher wollte ich werden?
Tierarzt.
Großstadt oder einsame Insel?
Einsame Insel.
Wenn ich mir eine andere Identität aussuchen könnte, wäre ich?
Der Dalai Lama.
Strand oder Berg?
Berg.
Meine Traumreise?
Schwierig, aber ich würde jetzt mal sagen Himalaya.
Mit dieser Person würde ich gerne mal Kaffee trinken?
Mit dem Dalai Lama.
Wenn ich im Lotto gewinne, würde ich zuerst...
Genauso weitermachen wie bis jetzt.
So entspanne ich am besten?
Wald.
Wenn du es dir aussuchen könntest, was könntest du am liebsten? Teleportation, Gedanken lesen oder in die Zukunft schauen?
Gedanken lesen.
Wenn du in einem Film mitspielen könntest, welche Genre und welche Rolle würdest du aussuchen?
Komödie, Hauptdarsteller.
Also wir kommen jetzt zu unseren normalen Fragen. Das sind 4 Fragen, aber wir sind nicht sehr...
Streng.
Diszipliniert. Manchmal ist es so, stimmt, wir haben noch 2 Fragen.
Ups, wir sollten doch schon zur nächsten kommen.
Okay.
Also, aber die Christiane fängt an.
Unsere Einstiegsfrage für jeden und jetzt auch für dich. Was ist oder war ein guter Kaffee für dich? Und da geht es nicht nur um den Kaffee, wie er geschmeckt hat, sondern auch um die Gesellschaft, in der du ihn getrunken hast, wo du ihn getrunken hast, wie du ihn getrunken hast, ob du ihn getrunken hast.
Ich habe ihn leider getrunken. Der Kaffee per se war nicht grausig. Das war in den 90er Jahren bei einem Germanistikstudium. Da habe ich Germanistik und Publizistik studiert und bin mit einem Studienkollegen, dem Korl, damals auf einen kurzen Trip gefahren nach Znaim. Mhm. Wird euch wahrscheinlich ein Begriff sein, logischerweise. Weil wir dort versucht haben, und zwar ganz spezielle, wie nennt man das, Ringmappen zu kriegen, die in einem ganz alten Design waren. Da hat es einen alten Kiosk gegeben und der hat die damals noch verkauft und wir wollten die unbedingt haben, damit man nachher ganz wichtig beim Germanistikstudium mit dieser Mappe einmarschiert. Das waren so diese Mappen, wenn es euch erinnert, die so marmoriert waren und die hat es in Österreich nicht mehr gegeben und die wollten wir unbedingt haben. Gut. Wir fahren dorthin, mit, nicht mit den ÖBB, sondern mit einem unglaublich uralten, tattrigen, klappernden Waggon. Allein die Reise dorthin war schon ein Wahnsinn und waren dann im Hauptbahnhof von Znaim. Mhm. Hauptbahnhof. Also, es war auf alle Fälle ein Bau aus der Jahrhundertwende und dort haben wir uns einen Kaffee bestellt. Und der wurde dann geliefert, ganz ein nettes Personal. Und ich mache einen Riesenschluck von diesem Kaffee, der übrigens super geschmeckt hat. Habe aber nicht bedacht, dass das so einer war mit Kaffeesuppe halt aufgegossen wurde. Und habe die ganze Pampe im Mund gehabt und habe mich so dermaßen verkutzt, dass ich mal eine Viertelstunde brauche. Wirklich, also alle haben geglaubt, wir lachen so, nur sind mir die Tränen in die Augen geschossen, weil ich überall das Klumpertbitten gehabt habe. Und das Fiese daran war dann, dass es dort nicht wirklich ein Wasser, also die haben da kein Wasser gegeben, wir haben dann schnell zum Zug müssen und die ganze Reise bin ich mit dem Pickerten Klumpert im Mund nach Hause gefahren und der Karl hat mir nicht gesagt, dass ich ausschaue, wie wenn ich Karies im Endstadium hätte und die ganzen Leute haben sich natürlich gewundert. Mit wem wir da reden. Genau, wir haben sehr gelacht und das war einer der Cafés, die mir sicher ganz, ganz lange in Erinnerung bleiben, weil ich sie natürlich auch mit einem sehr netten Erlebnis verbinde. Das war ein Hit.
Germanistik und Publizistik zuerst
studiert? Ich habe es studiert, ich habe den ersten Studienabschluss Studienabschnitt abgeschlossen, habe dann aber aufgehört, weil ich als Journalist zum Format damals, und damals war das dieses Wissenschaftsmagazin, hat es da gegeben, da habe ich dann hingewechselt und habe dort eine Zeit lang geschrieben und habe dann leider Gottes, was ich bis heute bereue, das Studium nicht fertig gemacht.
Aber dafür ist ein anderes Studium fertig gemacht.
Ja, oder? Ich habe dann die.
Sonst wärst du jetzt Therapeutin.
Genau, ich habe dann eben viel gemacht danach. Also vorwiegend habe ich weiter geschrieben bei verschiedenen Redaktionen und bin dann aber aufgrund meiner damaligen Freundin, die Psychotherapeutin war und gerade angefangen hat, auf die grandiose Idee gekommen: Das liegt mir, ein Pappen habe ich wie ein Schwert. Haben wir gedacht, das muss man liegen, zuhören kann ich auch ganz gut. Und habe mich dann entschlossen, die Psychotherapieausbildung zu machen und habe das dann ganz, ganz schnell durchgezogen, habe wirklich gemerkt, das war mein Weg und bin jetzt seit mittlerweile 15, 16 Jahren in diesem Beruf tätig und das taugt mir sehr. Also das ist etwas, was ich sicher nicht bereue.
Denkst du trotzdem manchmal so, was wäre, wenn ich doch Germanistik, Publizistik
fertig gemacht hätte? Nein, weil ich denke manchmal drüber nach, aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich habe mich komplett verwirklichen können, weil das Schreiben, das liegt mir im Blut bis heute, das mache ich nach wie vor. Und ich habe auch immer weitergeschrieben, es hätte mir der Abschluss des Studiums nichts gebracht, außer finanziellen Verlust, sage ich jetzt einmal. Also ich habe dann, dadurch, dass ich sehr erfolgreich war, schon am Anfang, weil ich ein Mann bin, es gibt sehr wenige Psychotherapeuten im Gegensatz zu Frauen.
Echt?
Und ja, vor allem der mit Kindern und Jugendlichen arbeitet, habe ich ganz schnell die Praxis füllen können und habe dann auch im Landesjugendheim in der Hinterbrühl angefangen. Das heißt, mein Weg war eigentlich klar vorgezeichnet. Also bereut habe ich es nie, dass ich es nicht abgeschlossen habe, überhaupt nicht.
Aber vielleicht ist für später nochmal was, so fürs Ego.
Habe ich probiert, bin dann mit, also das Ganze war, ich habe ja Matrikelnummer 91. Ja, und dann habe ich unpackbar abgezahlt. Das war halt eine Zeit, die unglaublich lustig war. Also wir haben nichts ausgelassen. Mein Vater hat dann ausgelassen, zwar das weiterhin zu bezahlen und hat irgendwann einmal gesagt, ja, das reicht jetzt. Nur gehackeln, also ich finanziere das sicher nicht weiter. Das habe ich dann gemacht und nach, glaube ich, 10 oder 12 Jahren hat es mich nochmal überkommen und bin ich dann einmarschiert dort im Germanistik-Institut, wieder mit der gleichen Mappe. Tatsächlich.
Hast du noch?
Ja, die habe ich noch. Und bin auf die Germanistik raufgegangen und den ersten Professor, den ich gesehen habe, das war der Professor Ernst. Und bei dem bin ich vorbeigegangen und der hat nach 12 Jahren Pause gesagt, ah, Herr Fuchs, auch wieder da.
Bleib im Eindruck hinterlassen.
Anscheinend, ja, wir haben... Na, weil wir damals versucht haben, eine Studienzeitung herauszubringen.
Ah, okay.
Und dadurch habe ich viel Kontakt mit ihnen gehabt, aber am Mund gefallen war ich nie. Also man hat mich doch tatsächlich noch erkannt.
Also ich glaube, als Lehrender warst du schwierig.
Ich war sicher nicht einfach, aber ich war, glaube ich, nie rotzfrech oder besserwisserisch. Aber ich war sicher sehr kritisch und habe sehr, sehr viel nachgefragt, ja. ZB hat eine damalige Lehrende gesagt, naja, Novellen, die sind tot und die gibt es, das Genre ist ausgestorben. Und sage, wenn ich eine Novelle schreibe, dann schreibe ich eine Novelle. Und natürlich haben wir dann eine Novelle geschrieben, um zu beweisen, dass diese Genre nicht tot ist.
Ja.
Genau, und das haben wir dann vorgetragen sogar.
Aber wenn ich mir vorstelle, vielleicht nicht auf der Uni oder vielleicht auf einer höheren Schule, ich glaube, ich kann mir vorstellen, wenn du gelangweilt warst, dann warst du schwierig oder nervig.
Ja. Ich glaube, da liegt es nicht so ganz falsch. Jetzt würde mich natürlich schon interessieren, woher dieser Eindruck kommt, aber...
Nein, ich glaube einfach, ich weiß nicht, das ist einfach so ein Gefühl.
Aber der Grat zwischen nervig und interessiert sein ist ja oft ein schmaler, oder? Das ist ja oft gar nicht so einfach. Ja, wenn man wirklich etwas wissen will und man brennt für etwas. Und fürs aus der Germanistik ist dann eigentlich die Psychotherapie hervorgegangen.
Okay.
Das ist ja etwas ganz Spannendes bei mir, weil ich sehr untypisch zum Psychotherapiestudium dann gekommen bin. Also das eine habe ich gesagt, das inspiriert wurde ich durch meine damalige Freundin. Aber die Quintessenz war, also mir hat damals interessiert, wie... Und warum haben damals diese Leute unter Drogeneinfluss zum Beispiel bei der schwarzen Romantik so geniale Werke vollbracht? Wie ticken diese Geister? Waren die psychisch gestört? Waren die auffällig? Haben die rebelliert oder so irgendwas? Und aufgrund dessen war ich immer schon sehr interessiert, wie halt Leute funktionieren, um solche genialen Machwerke hervorzubringen. Das heißt, ich bin über die Kunst hin zur Therapie gekommen.
Ein spannender Weg.
Ich glaube schon, ich glaube, der ist auch relativ untypisch. Und aus diesem Weg dann ist wiederum heraus entstanden, dass ich das weitermachen wollte und habe dann eben Performance-Stücke geschrieben, habe mich selbst auf die Bühne gestellt und zwar mit den Eindrücken, die ich aus den Psychotherapien und den Gesprächen mit den Leuten gewonnen habe.
Ist das auch eine Form von Verarbeitung?
Ich glaube schon. Ich glaube schon.
Ich meine, du bist ja selbstständig als Psychotherapeut.
Genau, ja.
Und wie gehst du mit Supervision um? Ich meine, ich stelle mir wahnsinnig schwierig vor, dass die Leute ihre Probleme irgendwie ein bisschen umhängen, oder das ist auch dein Job eigentlich, und du dann selber mit den Themen dann auch irgendwie umgehen musst.
Also da bin ich, glaube ich, relativ gut damit umgegangen. Also ich kann mich nicht ein einziges Mal erinnern, dass ich irgendein Problem mit nach Hause genommen hätte, auch nicht von einem Kind oder Jugendlichen, wo die Probleme oftmals noch viel belastender sind als wie von Erwachsenen, klarerweise. Mhm. Aber ich habe nie etwas mit in den Schlaf genommen.
Okay.
Aber ich glaube, dass das eben deswegen passiert ist, weil ich eben andere Kanäle zur Verfügung hätte, zum Beispiel Musik, Seagate, Theaterspielen, Performances machen, dass ich das an anderer Stelle rauslassen habe können. Und das erste Stück, das ich geschrieben habe, das heißt Resilio, kommt von Resilienz, also von der Resilienzforschung. Und habe dort ein Schicksal eines ungefähr 45-jährigen schizophrenen Mannes verarbeitet, der halt seinen Gedanken freien Lauf lässt, dahin spinnt und so weiter. Und aus dem ist eine Performance entstanden, eine dreistündige Performance, also eine sehr lange Performance, die wir dann mit einem Künstlerkollektiv, mit drei Musikern gemeinsam, noch einem Schauspieler und mir uraufgeführt haben. Es war damals ein riesengroßer Erfolg. Okay. Und wenn wir noch Zeit haben, dann erkläre ich euch, warum ich Dalai Lama gesagt habe.
Wir haben für alles Zeit, also das ist das Schöne.
Das war damals so, dass diese Performance in der Jörgerstraße stattgefunden hat und der damalige Tontechniker, ein sehr netter Freund aus Wiener Neustadt, hat vor einer Woche, bevor diese Aufführung stattgefunden hat, hat er jemanden quasi, wie sagt man da, ja, gemischt oder sonst irgendetwas oder halt begleitet oder das halt aufgenommen damals bei einer Rede, bei einer großen. Nun, das kommt eben zu unserem Auftritt und ich werde verkabelt, kriege so ein Funkmikro und so weiter und beginne dort halt meine Performance und man darf sich das so vorstellen, dass das sehr, sehr expressiv ist, diese Vorstellung, und da wurde geschrien und geweint und so, also wie halt Performances so sind. Und nach dem Auftritt habe ich dann erfahren, dann kommt der Franz auf mich zu, so heißt dieser Tontechniker, und sagt, naja, jetzt haben wir es entweiht, dieses Headset. Und ich sage, was meinst du damit? Und er sagt, genau dieses Headset hat vor einer Woche beim Österreich-Besuch der Dalai Lama oben gehabt, den er damals gemischt hat. Das heißt, ich habe die Performances mit dem Headset vom Dalai Lama gemacht, was ich sehr witzig gefunden habe.
Voll,
ja.
Voll.
Und ich habe mich dann tatsächlich ein paar Tage nicht gewaschen. Nein, Spaß, aber es war schon berührend zu wissen, dass man durch das so quasi heilige Worte, wenn man jetzt Buddhist ist, ich bin kein Buddhist, aber interessiere mich halt natürlich auch ein bisschen für die Lehren, wenn man dann erfährt, dass genau dieses Mikro der Dalai Lama umgehabt hat und das pickt da quasi seinen Schweiß noch auf mein Gesicht drauf, war das irgendwie total nett.
Hätte dir der Franz vor der Performance gesagt, das ist übrigens das Headset von Dalai Lama, glaubst du, das hätte dich beeinflusst?
Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Aber vielleicht ein bisschen. Vielleicht wäre ich ein bisschen gehemmter gewesen, wobei man sich das bei mir schwer vorstellen kann. Aber vielleicht ist es tatsächlich so, ja. Was nur interessant war, ist, dass wir für zwei Leute die Rettung haben holen müssen, weil das anscheinend diese geballte Ladung an Frust und Stagnation in einem Leben und das so expressiv auf die Bühne zu bringen, dass das tatsächlich zwei Leute nicht verkraftet haben. Und wir haben da bei meiner ersten Aufführung tatsächlich einen Rettungseinsatz gehabt.
Wahnsinn.
Ja, weil das so berührend und so laut und so gewaltig war, dass das für manche Leute, und da, wenn man dann überlegt, ich muss im Vorfeld, bevor wir so etwas machen, tatsächlich eine Art von Warnung aussprechen, dass das halt sehr an die Psyche gehen kann, dass das halt sehr, sehr nahe gehen kann, so ein Stück.
Aber ist es nicht auch ein gutes Beispiel dafür, dass wir eigentlich mit psychischen Krankheiten nicht umgehen, so im Alltagsleben?
Mittlerweile, glaube ich, immer besser.
Okay.
Ja. Wobei es natürlich schon, also ich habe in der Praxis auch Leute sitzen, die das erste Mal kommen und, also der Älteste, den ich jetzt gehabt habe, der war 78. Das war übrigens genial. Also der hat sich hingesetzt und gesagt, so, jetzt ist es aber mal Zeit. Weil man dachte, okay, und was ist das Thema? Meine Frau. Der hat sich das so lange aufgespart, hat aber dann irgendwie durch seinen Sohn, hat er mir erzählt, gemerkt, man kann sich Hilfe holen. Mhm. Und der ist quasi wirklich ein Leben lang unter der Knute von seiner Frau gestanden und hat immer das gemacht, was sie wollte, um ein heiles Familienleben zu ermöglichen. Und hat sich dann zu mir gesetzt und der ist mir dann geblieben. Wirklich, ich glaube, über 25, 30 Sitzungen, wo ich, glaube ich, zwei Sätze gesagt habe. Also der hat wirklich die ganze Zeit gesprudelt und hat sich die ganze Bitternis, die er gehabt hat von diesem Zusammenleben, auch die Freuden, auch die schönen Seiten natürlich, aber er hat sich das müssen von der Seele reden. Das sind zum Beispiel sehr berührende Momente, wo man dann drinnen sitzt und sie denkt, ja, also man macht das nicht umsonst. Mhm. Also mein Beruf hat wirklich Sinn.
Wie würdest du sagen, ist das Verhältnis zwischen Leuten, die jetzt in die Therapie kommen und die einfach nur reden wollen, weil sie sonst nicht die Möglichkeit haben oder weil sie nicht wissen, wie sie es sonst anders ausdrücken können, weil sie sich denken, so ja, der muss sich jetzt anhören und sonst habe ich irgendwie kein Outlet dafür, zu den Leuten, die kommen und wirklich sagen, so, ich glaube, ich habe ein Problem. Oder mir wurde gesagt, ich habe ein Problem und deswegen bin ich da, heile mich.
Genau, das ist schick gesagt. Also manche Leute bekommen gesagt, sie haben ein Problem und manche Leute wissen, sie haben ein Problem. Mhm. Und deswegen bin ich da relativ strikt. Es gibt im Prinzip zwei Arten von Menschen, die in eine Praxis kommen. Mhm. Die einen sind Besucher und die anderen sind Klienten.
Okay.
Ein Besucher kommt, setzt sich her, erzählt etwas und glaubt, dass ich derjenige bin, der etwas richtet. Und der dann quasi auch sagen kann, naja, ich war jetzt eh beim Psychotherapeuten, das sind die klassischen Psychotherapiewanderer, ja, die gehen dann von einem zum anderen und glauben, sie tun damit schon etwas für sich, setzen sich dann rein, lassen sich quasi bezwitschern ein bisschen und sagen dann, naja, es hilft eh alles nichts. Ja, jetzt war ich schon bei drei Psychotherapeuten, aber kann man helfen. Ja, der große Unterschied ist, wenn jemand sagt, ich habe ein Problem, ich will daran arbeiten, dann ist das ein Klient. Und ein anderer kommt quasi, um eine Rechtfertigung zu finden für etwas.
Oder auch ein Rezept haben zu wollen. Also nicht ein Rezept für Medikamente, sondern ein Rezept für die fünf Sachen machst und alles ist gut.
Genau. Ich weiß nicht, ob ich das so sage, aber es gibt ja so etwas wie einen sekundären Krankheitsgewinn. Und zwar sind das die Leute, die kommen, also man hat ja auch etwas davon, krank zu sein. Ja, man hat etwas davon, indem man bedauert wird, indem man betüdelt wird, indem man bemitleidet wird und so weiter. Und das wirkliche Interesse daran, geheilt zu werden, wenn ich ganz allein bin, und das ist meine einzige Form der Zuwendung, ist natürlich endenwollend. Mhm. Und trotzdem will man, jeder will auf eine gewisse Art und Weise normal sein, versucht sich dann behandeln zu lassen, aber wenn ich da nicht wirklich dahinter bin und selber erkenne, dass ich den Schritt machen muss, dann ist es natürlich eine verlorene Zeit, sage ich jetzt einmal. Ja. Mhm. Da bin ich dann quasi auch ein Gesprächspartner. Natürlich hören wir das an, aber es ist keine professionelle Ebene, wo ich ihm quasi helfen kann, ursächlich an seinem Leid etwas zu verändern, wenn er das selber nicht erkennt.
Aber du hast gerade gesagt, also jeder möchte normal sein.
Normal.
Ja,
das haben wir beim Thema, gell?
Was ist normal? Was ist normal? Oder ich komme von der anderen Seite. Ich finde es spannend, dass es viele Leute gibt, die schnell mal sagen, mal ein bisschen depressiv bin ich schon und ein bisschen Winterdepression habe ich auch. Und das ist schon immer ein geflügeltes Wort, das man für vieles nimmt. Ja? Und wenn du das hörst, wie gehst du damit um und sagst,
Naja, ich gehe natürlich so damit um, wie ein Psychotherapeut damit umgeht. Ich höre mir das einmal an und versuche dann aus seiner Erzählung, aus einem Strang von Erzählungen etwas herauszuschälen, also keiner kommt umsonst. Dafür ist es auch zu teuer, logischerweise. Man setzt sich nicht hin, plaudert 50 Minuten und zahlt dann 100, 110 Euro. Ich glaube, da gibt es einen anderen Spaß, den man sich holen kann. Aber die meisten, die kommen nicht rechtzeitig, sage ich einmal. Also da ist das Kind meistens schon in den Brunnen gefallen.
Und liegt auch nicht auch daran, dass es irgendwie stigmatisiert ist.
Ja. Ja, das gibt's, aber noch einmal, also ich darf jetzt nicht mauzen, die Praxis ist voll, die Leute kümmern sich darum, die Leute stellen sich an um Termine und es ist ihnen wirklich ein Anliegen zu kommen, um etwas für sich selber zu bewirken. Das war früher etwas anders. Also am Land ist es tatsächlich noch immer so. Also ich habe Leute, die kommen aus dem tiefsten Burgenland nach Mödling gefahren und sagen, wenn ich das bei uns in der Gegend mache und das sofort wäre, dann ist er beim Todeldoktor gewesen. Und die haben sofort ein Stigma. Ja? In Mödling selbst zum Beispiel und Umgebung, also im Speckgürtel Wiens, rundherum und so weiter, bei der Psychotherapiedichte und so weiter, da ist es wesentlich anerkannter und in der Stadt natürlich.
Hat das auch was mit Bildungsgrad zu tun?
Nein.
Also ich hätte gedacht, dass es in einem höher gebildeten Umfeld, dass Leute da schon vielleicht eher dazu auf Hilfe zurückgreifen.
Die Vermutung liegt nahe, aber bei mir ist es tatsächlich so, selbst wenn ich in Mödling sitze, ich habe aus allen Schichten Leute, die kommen. Ich glaube, das spricht, ich weiß, ehrlich gesagt, ganz ehrlich kann ich die Frage gar nicht beantworten, weil die meisten Leute kommen dann über Mundpropaganda logischerweise und es spricht sich dann auch in Schichten herum, ein Doktor hat auch nicht nur Doktoren im Umfeld und so weiter und man merkt dann schon, aus welcher Ecke kommt der. Ja? Aber bei mir ist das Publikum tatsächlich gemischt, wenngleich ich nicht verhehlen will, dass die obere Schicht natürlich, ist aber auch klar, weil die haben das Geld, klarerweise. Sie können sich zwar einen Teil wieder von der Krankenkasse holen, aber es ist nicht günstig, zu einem Psychotherapeuten zu gehen, vor allem auf längere Sicht. Wenn wirklich etwas Arges da ist, wo er sagt, okay, das will ich verändern, dann kommt man halt mit 5 Stunden nicht durch. Und allein 5 Stunden sind schon 500 Euro. Also das muss man sich halt auch leisten können, klarerweise.
Glaubst du schon, dass es zu einer besseren Gesellschaft beitragen würde, wenn Psychotherapie auch eine normale Krankenkassenleistung wäre?
Ja, unbedingt. Also für das kämpfen wir ständig. Dass das eigentlich ein Wahnsinn ist, das so brach liegen zu lassen, das wirkt sich ja auf alle Teile des Lebens aus, klarerweise. Ne?
Was ist das Argument dagegen? Das sehe ich nicht. Ich verstehe nicht, warum man aus Krankenkassensicht sagt, naja, also das können wir nicht finanzieren. Ich meine, können wir finanzieren ist ein Grund, aber das wollen wir nicht finanzieren. Also
das ist genau das gleiche Problem, das sich noch durchzieht, eben die Stigmatisierung generell. Je mehr psychisch Kranke auffällig sind in einem Staat, desto mehr hat der Staat versagt, ganz klar. Also je weniger Arbeitsplätze da sind, je schlechter das Bildungssystem ist, das fällt ja alles quasi auf die Regierung auch zurück, klarerweise. Und auf das Schulsystem und auf das Ausbildungssystem und so weiter. Und ich glaube, daher resultiert das. Und man muss sich ja vorstellen, bis voriges Jahr war die Krankenkassenleistung, diese 21 Euro, die man sich retour holen konnte pro Stunde, dieser Tarif war seit 1991 unangetastet.
Schon Wahnsinn eigentlich,
ja, da hat aber die Stunde noch ein Drittel gekostet damals. Und jetzt sind sie endlich einmal raufgegangen, ich glaube, jetzt sind es 28 Euro. Also es ist trotzdem ein Wahnsinn.
Die Welt.
Also ja, die Welt, man lässt sich das eigentlich nichts kosten und ich finde, das ist ein unglaublich schweres Versäumnis. Ich glaube, je früher man das auffängt, desto mehr Leute würde man in den Arbeitsmarkt schneller bekommen, weil er wieder arbeitsfähig ist, weil er sich wohl erfüllt und so weiter, desto mehr könnte er dazu beitragen, dass er wieder ein, sagen wir mal, ein funktionierendes Mitglied der Gesellschaft ist. Ja? Mhm. Im Psychotherapiegesetz steht das auch so drinnen. Also die Psychotherapie ist auch dafür verantwortlich, die Menschen nicht gesund zu machen, sondern vorwiegend arbeitsfähig zu machen und zu halten.
Aber ist es nicht bei allen Gesundheitsleistungen so? Ist es nicht der Hintergrund?
Ja, aber bei der Psyche, glaube ich, ist das noch ein weit verbannteres Thema als bei einem gebrochenen Fuß. Weil wenn man sich vor Augen hält, dass diese klassische Modediagnose Burnout, dass man ungefähr 7, 8, 9 Jahre lang am Limit arbeiten kann, bis die ersten Symptome kommen. Und dann ist es bei manchen aber so, dass das quasi eine Invalidität ist fast schon, weil sie eben so lange über ihre Grenzen gearbeitet haben, der fällt dann für Jahre aus und nicht für Wochen.
Weil du sagst, es stimmt das bei Burnout, dass wenn man einen Burnout oder einen Beruf hat, dass man nicht mehr in den Beruf zurückkehren sollte?
Ich glaube überhaupt, dass man, wenn man merkt, man ist schwer überfordert in einem Beruf, ich lehne diese Klienten übrigens alle ab. Ich war früher Business Coach und da ist vorrangig darum gegangen, jemanden wieder so herzustellen, dass er gut quasi in seinem jetzigen Beruf funktioniert. Diese Klienten nehme ich zum Beispiel nicht mehr an. Ich habe eine andere Einstellung entwickelt. Ich denke mal, derjenige gehört davor bewahrt, wieder in ein krankes System zurückentlassen zu werden. werden. Mhm. Und ich begleite sie nur dann, wenn sie effektiv eine Änderung haben wollen und sogar einen Berufswechsel anstreben, mhm, oder sonst irgendetwas. Aber dass ich einen Top-Elite-Manager, wie ich es früher gehabt habe, der mit einem Anforderungskatalog von 40 Punkten schon bei mir bei der Tür reinkommt, was alles verändert gehört an ihm, dann denke ich mir, wenn ich das mache, dann habe ich meinen Beruf verfehlt. Weil ich stütze dieses kranke System. Im Prinzip, vielleicht kriegen wir ihn wieder hin, dass er für ein halbes Jahr so funktioniert, wenn ich ihm 30 Masken aufsetze, dass er so funktioniert, dass er sich eintheatern kann, dass er sich etwas vormachen kann. Aber ich denke mal, zielführend ist das auf Dauer auf keinen Fall. Und es warten andere Klienten vor der Tür und ich muss ja selber auch auswählen. Ja? Du hast ja eine Warteliste, auch Psychotherapeut, wo ich mir dann schon überlege, was hat der Vorrang. Natürlich hat der auch einen immensen Leidensdruck, aber die kommen auch alle wieder. Die schicke ich zwar weg, im Prinzip, ja, zu einer Überlegens Phase, aber die meisten kommen dann wieder und sagen, ja, na, danke, dass wir da quasi die Tür aufgemacht haben. Es wäre eigentlich vergeudete Zeit gewesen, weil ganz insgeheim in mir drinnen spüre ich schon, dass das nicht der richtige Weg ist für mich. Ja?
Was sind so andere rote Linien für dich, nachdem rote Linien so in sind momentan? Was sind so, wo du sagst, damit nein, das ist ein Thema, mit dem tue ich nicht?
Beruflich jetzt oder noch? Da gibt es eigentlich keine. Im Gegenteil, also ich bin derjenige, der von meinen Kolleginnen viel auffängt, die sich dann schwer tun, wenn es zum Beispiel um Gewalt in einer Familie geht oder um Missbrauch. Natürlich, ja. Da ist ein Mann, glaube ich, näher an einem Mann, der 95% Täter ist. Also das sind ja fast nur Männer, da mit dem dann umzugehen. Und da sehe ich, aber da bin ich, glaube ich, sehr pragmatisch, da sehe ich nur die Hilfe für das Kind.
Okay.
Ja. Dadurch habe ich mein Praktikum damals im Kaiser Franz Josef Spital gemacht, und zwar für ein Jahr lang habe ich mich dort eingesetzt, obwohl ich nur 2 Monate hätte müssen. Aber ich wollte mir das anschauen, wie geht es auf einer Akutpsychiatrie zu, was sind das für Fälle, was kann ich davon lernen? Mhm. Und ganz ehrlich, mich schreckt nichts mehr ab in dem Beruf. Also ich habe Täter vor mir sitzen gehabt, wo ich 2 Tage später drauf gekommen bin, dass doch derjenige der war, der das verbrochen hat an dem Kind und so weiter. Und ich habe dann trotzdem weitergearbeitet mit dieser Familie, um das Kind da quasi in irgendeiner Art und Weise zu schützen und rauszubekommen. Und meine Haupttätigkeit ist ja eben in einem Landesjugendheim auch, logischerweise. Das heißt, ich sitze dort an der Quelle und arbeite dort direkt mit den Kindern. Das heißt, mir ist es wirklich ein Anliegen, da gar nicht so sehr irgendwie da jetzt für mich irgendetwas rauszuziehen, mitzunehmen oder Angst davor zu haben. Das ist nicht der Fall, sondern ich sehe dann wirklich das Kind.
Verbittert man da nicht?
Überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich liebe meinen Beruf wie am ersten Tag. Also das muss ich echt sagen. Ich glaube, das ist eine Berufung bei mir gewesen.
Hast du das vielleicht, weil wir kennen sie schon länger, aber ist es nicht auch schwierig, im Freundes- und Bekanntenkreis zu sagen, ich bin jetzt nicht dein Aushilfspsychotherapeut, weil wir befreundet sind. Gibt es auch eine klare Linie?
Ja, eine ganz klare sogar. Ja. Das passiert mir zwar hin und wieder beim Fortgehen noch, die wissen, aus welcher Ecke ich komme. Ich habe auch überhaupt nichts dagegen, mich 10 Minuten, eine Viertelstunde mit jemandem zu unterhalten und ihm kurz meine Meinung zu sagen. Ja, aber jetzt keine professionelle Meinung, sondern einfach nur ein kurzes Gespräch, aber ich bin keiner, der dem dann in irgendeiner Art und Weise eine Visitenkarte in die Hand drückt und den in meiner Praxis haben will. Also das trenne ich strikt. Das geht nicht. Und ich glaube auch, ich weiß nicht, ob viele Menschen das annehmen, aber zumindest ist es nicht so, dass Psychotherapeuten keine Probleme haben. Ja,
klar.
Also auf das muss, ja, aber das sagt man immer so, oder? Das sind Menschen und so weiter. Aber das sind Menschen, die wirklich tatsächlich, und das sagt man, ein Psychotherapeut kann sich nicht selbst behandeln, ja, weil du vorher gesagt hast, Supervision und so weiter. Ich finde es unglaublich wichtig, dass ich mehrere Standpunkte einhole, ja, um nicht betriebsblind zu werden. Wenn du wirklich den 24. Missbrauchsfall hast oder sonst irgendetwas, du übersiehst zwangsläufig Sachen und du brauchst mehrere Meinungen dazu. Und ich bin da der Letzte, der in irgendeiner Art und Weise sagt, mein Wort ist Gold oder sonst irgendetwas. Also ich mache genauso Fehler. Aber ich glaube, die Fehlerkultur, die muss man auch beleuchten und man muss auch sagen können, ich habe mich geirrt. Ja? Und ich brauche da eine zweite, dritte, vierte Meinung oft. Und ich finde, das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn man das nicht kann, dann sollte man kein Psychotherapeut, dann sollte man überhaupt keinen helfenden Beruf macht.
Noch ein bisschen zurück zu einem anderen Thema. Du hast nämlich vorher gesagt, die meisten Leute, die zu dir kommen oder in Therapie gehen, da ist das Kind schon im Brunnen. Aber wie merkt man das, wenn das Kind gerade erst drauf hinläuft auf den Brunnen? Weil wenn eh alles passt und eh alles läuft, dann denkt sich ja niemand, boah, geh mir mal anschauen lassen, was da so falsch ist bei mir.
Das ist eine gute Frage, aber ich glaube, das ist sehr individuell. Deswegen habe ich auf meiner Homepage auch ziemlich viele Fragen, die man sich durchlesen kann, wo man sich vielleicht ein bisschen selber finden kann. Beginnen tut es halt meistens mit irgendwelchen psychosomatischen Beschwerden. Entweder habe ich wahnsinnige Verspannungen, ich bin abgeschlagen, sagen, ich habe Schlafstörungen. Also man kennt ja das eh, man ist einfach längere Zeit nicht gut drauf, man wird schon angesprochen, du, wir machen uns Sorgen um dich und so weiter. Und trotzdem, selbst wenn man das hört, oder? Das dauert ja trotzdem teilweise noch Monate und Jahre, bis man dann den Schritt geht und sagt, okay, ich habe ein Problem. Das ist ja auch ein, vor allem bei Familiensachen oder bei Beziehungssachen, ist es ja ein Eingeständnis dafür, dass etwas nicht gut läuft. Das heißt, manche Leute stellen ja mit dem Beginn einer Therapie ihr komplettes Leben in Frage. Klarerweise, nicht? Eine Mutter, die sich immer aufgeopfert hat für ihre Kinder, für ihren Mann, die wird nicht so schnell sagen, na, das war alles ein Blödsinn, weil ich bin selber auf der Strecke geblieben, bis sie halt dann nur mehr dahin kreucht und fleucht und selber nicht mehr kann und dann halt irgendwie auf eine sehr erschütternde Art und Weise vielleicht feststellt, dass sie sich schwerstens übernommen hat und dass sie vielleicht ihre Interessen ein Leben lang verleugnet hat. Etliche Mütter bei mir sitzen, Mütter, ältere Mütter, wo die Kinder schon lange aus dem Haus sind und die sagen, ma, ich würde so gerne nochmal anfangen, ich habe so gut gemalt, ich habe so gern gesungen und nichts davon hat sich verwirklichen lassen. Weil ich habe drei Kinder gehabt, der Mann war sehr fordernd und so weiter und die versuchen halt dann in einer Therapie das in irgendeiner Art und Weise wieder aufzuholen. Aber es zu, ganz schnell zu erkennen, ich glaube, das gibt es leider nicht.
Bekannte der Mutter, schwere Beziehungsgeschichte, wurscht, es war eine schwere Geschichte in der Familie. Und die Mutter hat dann mal zu mir gesagt, weißt du, ihr wisst gar nicht, wie gut es hat, weil ihr seid eine Generation, ihr redet mit euren Freunden über eure Familienprobleme. Genau. In meiner Generation hat man das nicht gemacht. Ich glaube aber, dass das ein bisschen auch ein Problem ist. Weil ich finde schon, man kann mit Freunden immer reden und Freunde werden immer eine Meinung haben, aber es ist keine professionelle Meinung.
Vor allem
vor allem ist es immer eine sehr einseitige Meinung.
Es ist eine einseitige Meinung und es ist vor allem eine gestützte Meinung.
Ja.
Wenn ich mit einem Freund rede, dann sagt mir der meistens schon etwas, was in meinem Sinne ist, ja? was ich eher auch sagen würde. Mhm. Ja? Dass Freunde, Freundinnen komplett dagegen reden, also diese Kultur des Neinsagens und zu sagen, boah, du bist komplett auf einem falschen Weg. Man hat eher mehr dieses stützende Element, dieses typische, das wird schon wieder und ich stehe an deiner Seite und ich klopfe auf der Schulter und ich bin für dich da, aber nur da sein löst mein Problem nicht. Mhm. Ja, ich glaube, auf das sprichst du an. Ja? Mhm. Das ist etwas. Und ich glaube, wenn man das einmal behirnt hat und sich einmal ein Gespräch bei einem Therapeuten, womöglich, wenn es wirklich, wirklich arg ist, also ich bin der Letzte, der jeden zu einem Therapeuten schickt, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil. Also ich bin froh, wenn ich jeden raushauen kann und sagen, super, und jetzt ist Pause und ihnen geht's wieder gut und tschüss, ja, keine Therapie mehr. Ja, das ist mein größtes Anliegen. Dann habe ich meinen Job gut gemacht.
Ja.
Das ist mein Selbstverständnis. Mhm. Die schlechtesten Psychotherapeuten sind die, die jedes Mal schon wieder einen neuen Termin ausstellen fürs nächste Mal. Mhm. Ja? Also ich bin immer derjenige, der sagt, wie war die heutige Stunde und rufen Sie mich an, wenn Sie einen Termin brauchen. Und wenn der gleich sagt, ich hätte aber noch gerne einen, dann okay. Aber ich bin nie einer, der das forciert oder sonst was. Also der Klient muss immer in der Selbstwahrnehmung und in der Selbstwirksamkeit bleiben. Mhm. Ansonsten bin ich kein guter Therapeut. Also das wäre fatal.
Es ist halt wahrscheinlich eine Gratwanderung zwischen, das ist mein Job und ich lebe auch davon, und zwischen, was ist das Beste für den Menschen? Ich glaube, das ist wahrscheinlich eine schwierige Gratwanderung.
Da bin ich privilegiert. Das ist eben genau das, was ich vorher angesprochen habe. Als Mann in meinem Alter mit dieser Ausbildung im richtigen Gebiet zu sitzen, füllt die Praxis automatisch. Mhm. Und da bin ich ehrlich gesagt auch wirklich dankbar. Mhm. Ja? Das heißt, ich muss mir keine riesengroßen Gedanken machen, habe ich jetzt genug Klienten, hoffentlich bleibt so, Holzklopf, aber das ist etwas, wo ich mir wirklich denke, ja, das ist nicht so einfach. Also bei der Dichte in Wien zum Beispiel, beim Psychotherapeuten und Frauen zum Beispiel, wo es wirklich Tausende gibt, ich glaube schon, dass es da einen anderen Druck gibt, der auch auf dem Psychotherapeuten lastet.
Warum glaubst du, ist es ein weiblich dominierter Beruf?
Die ganzen helfenden Berufe sind weiblich dominiert. Schauen wir Kindergartenpädagoginnen, Krankenschwestern, nur die eben, die wieder typisch männlich besetzt sind, Weißkittelmentalität mit Macht besetzt sind und so weiter. Da ist es ganz klar, dass also auch die Leitungen von den verschiedenen Institutionen, in den Spitälern, in den Kliniken, von psychotherapeutischen Kliniken, auch in den Psychiatrien, also die kannst du an einer Hand abzählen, wo Frauen am Ruder sind. Traurig.
Ja.
Da müssten wir uns ja überhaupt unterhalten. das geht ja wirklich vom Hundertsten ins Tausendste. Was haben wir generell für ein Gesundheitssystem und wie gehen wir mit psychischen Erkrankungen um? Schaut man sich Schweden an oder sowas?
Steht auf der Liste, also.
Ja, aber nein, es ist wirklich ein Wahnsinn. Ja. Wie schaut die Behandlung von psychisch Kranken in anderen Ländern aus? Und zwar in Ländern, die sich das quasi nicht nur als...
Kein Blatt umhängen.
Ja, oder die quasi, warum haben wir einen Narrenturm gehabt, wo wir die Iren eingesperrt haben? In Schweden zum Beispiel, also, da gibt es ein Open-Circle-Modell, da gibt es keine Weißkittel-Psychiater, die Medikamente in Kilosackerln verabreichen, sondern dort funktioniert das ganze System anders. Ja? Und komischerweise ist dort die Schizophrenierate zum Beispiel, wenn wir ganz eine schwere psychische Erkrankung nehmen, weit geringer als bei uns. Warum ist das so? Habt ihr eine Idee?
Wahrscheinlich, weil die Betreuung besser ist.
Weil die Betreuung besser ist.
Also im ganzen Leben meine ich jetzt.
Ja, das auch natürlich, weil der Umgang damit anders ist. Mhm. Aber weil man die Krankheit schon im Vorfeld abfängt. Mhm. Ah, und bei uns ist es Usus, wenn einer psychotisch ist und er muss auf eine psychiatrische Klinik, dann ist er mal für 6 Wochen weggesperrt auf einer geschlossenen, wenn er Pech hat. Mhm. Und wird dort vollgestopft mit Medikamenten. Mhm. Dort ist eine durchschnittliche Verweildauer ungefähr 2 Wochen. Bei fast keinem Medikamenteneinsatz. Und ich sage euch warum. Weil dort die Kliniken nicht geschlossen sind, sondern dort ist alles offen. Zu jeder Zeit darf die ganze Familie mit Hund dort rein quasi. Mhm. Der fühlt sich immer betreut. Der wird nicht ausgegrenzt. Der wird nicht isoliert, sondern der ist Teil der Gesellschaft. Und plötzlich sinkt dort die Schizophrenierate. Naja, ist dann aber komisch, oder? Irgendwie ist das dann eine Frage der Definition. Was ist krank, was ist gesund, wie behandeln wir, wie gehen wir mit Normalität generell um, ein breites Spektrum.
Ja.
Ist normal sein arbeitsfähig sein oder ist das, was ist das? Ja. Also das sind eben die hochspannenden Fragen, mit denen ich mich sehr gern beschäftige. Und da beschäftige ich mich auch nur deswegen so gern damit, weil ich mich eben in meinem Vorfeld schon sehr für diese Thematik interessiert habe, damals schon im Germanistikstudium.
Ja.
Warum bringen diese Leute auch Höchstleistungen, ja, haben Inselbegabungen, entwickeln plötzlich ganz andere Talente, die man vorher noch nie gesehen hat, wenn man sie anders behandelt?
Ja, aber ich glaube, ist es nicht sowieso bei Schweden oder bei den nordischen Staaten, glaube ich, allgemein ist es eher so, dass ja das Wohl des Individuums, des einzelnen Menschen, ja viel mehr gefördert wird.
Na, absolut.
Um eine gemeinsame, eine Gesellschaft zu haben, die funktioniert.
Na, absolut.
Weil bei uns ist es oft so, also ich habe auch das Gefühl, auch bei anderen Ärzten, da nimmst du mal die Penicillin und dann eine Woche gehst du wieder arbeiten, passt, fertig, schöne Grüße. Und dass aber eigentlich Menschen, die ein bisschen anders sind, einfach nicht umgegangen wird.
Genau.
Erst wenn es gar nicht mehr geht, nämlich. Und dann ist Wegsperren natürlich die einfachste Variante. Ist ja bei alten Menschen genauso. Weil eigentlich kümmern wir uns nicht darum, dass die Menschen möglichst lang mobil sind, möglichst lang selbstständig sind, schon an einem Zeitpunkt, wo man das schon anfangen muss zu fördern, sondern wir warten halt, bis es nicht mehr geht und dann kommen sie halt nach Hause und ja, warten
Wahnsinn,
halt drauf.
Oder? Ja. Und man braucht sich immer nur selber vor Augen führen, wie das ist, wenn man selber in das sagt. Es ist eh ganz einfach eigentlich.
Ja, ja.
Und das ist dann wirklich, ich glaube, dann beginnt man das erste Mal einmal wirklich nachzudenken, ob unser Gesellschaftsmodell ein sehr zielführendes ist. Und es scheitert halt oft an der Zeit. Wir nehmen uns keine Zeit mehr für Gespräche, für füreinander Dasein und so weiter. Ja. Wenn ich mir anschaue, bei einem durchschnittlichen praktischen Arzt, wenn ich da reinkomme, und da warten schon um 7:30 in der Früh 25 Leute, bevor aufgesperrt worden ist. Und plötzlich sind da 60 Leute drinnen. Dann kann man sich ausrechnen, was in 3 Stunden ausgeht, 4 Stunden.
Wo man auch sagen muss, dass praktisch Ärzte zum Beispiel wahnsinnig schlecht bezahlt sind.
Gibt solche und solche.
Praktisch, also ich weiß nicht, von Wien, in Niederösterreich ist es ein bisschen anders, weil die mit der Hausapotheke sehr viel verdienen. Aber in Wien, ein praktischer Arzt, der muss viele Patienten durchschleifen, weil sonst einfach das nicht...
Das stimmt, aber deshalb geht auch darum, dass die Psychotherapie eigentlich jetzt nicht so ganz billig ist, aber da hast du halt wirklich deine Zeit, die du für dich nutzen kannst. Und wenn man es dann vergleicht, wenn eine Mechanikerstunde schon um die 120, 130 Euro kostet, dann ist das vielleicht eh relativ, wenn man sich das einmal gönnt, um seine eigene Maschine wieder mal zu ölen und auf Vordermann zu bringen, oder?
Wobei ich sagen muss, also seitdem wir den Podcast machen, ich finde das immer sehr spannend, weil wir uns halt auch die Zeit nehmen, mit Menschen halt 2 Stunden zu reden über ihr Leben und was zu denken. Also ich nehme schon wahnsinnig viel mit.
Ja.
Ich zitiere total oft andere Leute mittlerweile.
So schlimmer, das passiert.
Nein, weil es so beeindruckend ist, was Menschen erzählen, vor allem wenn du nicht sagst, also jetzt 30 Minuten und zack, zack, zack und Fakten, sondern rede mal 1,5 Stunden und erzähle von deinem Leben. Und davon kann man einfach viel lernen auch.
Wir haben vorher kurz geredet über, mit einem Freund reden ist nicht das gleiche, wie mit einem Therapeuten reden, nona.
Ja, du kannst schon, nur
ja.
Es kommt was anderes dabei raus.
Ja. Wenn man jetzt derjenige oder diejenige ist, zu der oder die Freund, Freundin kommt und immer die gleiche Geschichte erzählt, man merkt so, okay, irgendwie, ich kann dir nicht mehr weiterhelfen. Wie verklickert man dem Gegenüber, hey, magst du nicht mal probieren, professionell da irgendwie mit jemandem zu reden. Also, wie macht man, weil,
naja, das,
Entschuldigung, einerseits ist ja immer dieses Hindrängen zur Therapie hat ja genau, dann auch keinen Sinn. Also solange genau, er nicht selber erkennt, hast du ja vorher auch schon gesagt, ja, dass vielleicht Therapie sinnvoll wäre, dann bringt es auch nichts. Aber es, derjenige liegt einem dann halt doch am Herzen. Man will ihn ja auch nicht, man will ihm ja auch nicht sagen, ich glaube, du bist irgendwie, irgendwas stimmt da nicht mit dir.
Also das ist eine sehr, sehr schöne Frage und ich glaube, die stellen sich viele. Ich denke mal, ich würde es vielleicht so probieren, wie es auch ein Psychotherapeut probiert. Also auf keinen Fall direktiv. Das heißt, je direktiver ich bin, desto mehr nehme ich einem Menschen seine Selbstwirksamkeit. Mhm. Ja? Das heißt, quasi jemand anderer hat dann über mich bestimmt. Und wenn ich nichts bestimme, dann wird über mich bestimmt. Das ist eine alte Weisheit, oder?
Mhm.
Und ich denke mal, das Wichtigste bei Problemen, wenn man sie erkennt, auch wenn man zum Beispiel wahrnimmt, im Nachbarhaus wird ein Kind geschlagen, zum Beispiel, und man hört ständig irgendein Geschrei oder so irgendwas, mhm, ja, dann nutzt es gar nichts, wenn man da drüben jetzt, ja, natürlich, wenn Gefahr im Verzug ist, dann muss ich sofort handeln, aber wenn ich immer so ein unterschwelliges und ein Kind weint dann oder ist unglücklich oder sowas in der Richtung, dann hilft es nichts, wenn ich dort mit der Tür ins Haus falle, dort anpumper und die Leute zusammenscheiße und was ist denn da los und so weiter. Mhm. Weil da führt es nur zu einem, nämlich zur Verheimlichung, logischerweise. Jeder versucht sich zu schützen, seine Familie als Ideal darzustellen zumindest. Das heißt, ich bleibe immer bei mir mit meinem Gefühl. Und ich drücke immer eine Emotion aus. Ich sage jetzt nicht, ich finde das scheiße oder sonst was, das ist auch eine Emotion, aber ich sage, mir macht es betroffen, mir fällt etwas auf und darf ich ihnen helfen oder so irgendetwas, kann es sein, ich stelle Vermutungen an, ich hypothetisiere quasi für jemanden und lege ihm quasi damit eine Rutsche und je öfter er das hört und er merkt, er ist jetzt auch nicht mehr ungesehen, das ist jetzt nicht nur bei einem Strafdelikt der Fall, ja, um Gottes Willen, ich bin jetzt aufgeflogen, sondern auch, man, das fällt wem auf. Ja? Ich will jetzt nicht sagen, du brauchst professionelle Hilfe, der kommt dann schon selber drauf, wenn ich sage, du, mir fällt Folgendes auf und das macht mich traurig, zum Beispiel. Ja? Du wirkst in letzter Zeit so niedergeschlagen oder. Ja? Ihr bleibt immer bei mir und beim Gefühl und gebe ihm quasi die Möglichkeit, quasi zu beobachten, wie es einem anderen damit geht. Und er checkt dann eh, irgendwas hat es da. Ja? Mhm. Und ich wirke überhaupt nicht mehr so, wie ich vielleicht früher gewirkt habe auf andere Menschen. Ja? Und dann kommen die eigentlich relativ. Und übrigens, es gibt eine Hilfe, falls du irgendwann einmal was brauchst. Ich habe jetzt nichts irgendwie im Bett da, aber wir können einmal gemeinsam schauen. Oder, aber so eher. Ja. Ja? Weil natürlich etwas, vor allem bei psychischen Störungen, ist es halt so, dass die Leute halt wahnsinnige Angst davor haben. Ja? Ich meine, das ist halt nicht jetzt wegen der Stigmatisierung, ich gehe zu einem Psychotherapeuten, aber was heißt es für mich selbst, psychisch krank zu sein?
Mhm.
Das kann sich verschlimmern, das kann total arg sein, da können Sachen daraus entstehen, die man sich jetzt noch gar nicht ausmalen kann, vielleicht kann ich nicht mehr arbeiten gehen und so weiter. Existenzängste, also da spielt dann wahnsinnig viel mit.
Mhm.
Und ich glaube, im Vorfeld muss man das abfangen, indem man nicht so, du brauchst unbedingt einen Psychotherapeuten, weil du hast ja einen Knall oder sonst irgendetwas. Ja, also so sehr direktiv ist halt oft alte Leute sagen, die halt sehr direkt sind. Ja, so beim Weihnachtsessen, ein Blatt bist geworden, schön, dass du da bist. Ja, die sind oft so.
Ja.
Ja, ich glaube, das bringt gar nichts. Also einem Menschen muss ich quasi einen Spiegel vorhalten, aber einen sehr netten Spiegel. Ja? Also nicht jetzt, wo er sich sofort drin erkennt, sondern ich lege ihm die Rutsche mit meinen Emotionen. Ich glaube, dann geht das relativ rasch.
Ist das bei Suchtkranken dann anders? Also wenn jetzt, das ist ja dann wieder eine andere. Dein Gegenüber, Freund, Freundin, wer auch immer, du merkst, okay, der kokst jetzt halt doch jedes Mal am Nachmittag oder der schießt sich halt jetzt doch jeden Tag weg oder jedes Wochenende und zwar nicht nur ein bisschen angeheitert lustig, sondern halt richtig Vollgas. Ist denn das gleiche Vorgehen mit vorsichtig
und kann nicht mehr aufhören vor allem.
Genau, und kann nicht mehr aufhören?
Eigentlich schon und eigentlich nicht.
Mhm.
Die Sucht hat.
Super Antwort.
Ja, das ist tatsächlich auch etwas, wo ich für mich beschlossen habe, Suchterkrankungen nehme ich nicht in die Praxis. Da bin ich einfach nicht der Profi dafür.
Mhm.
Und es gibt tatsächlich spezialisierte Psychotherapeuten, die sich auf das spezialisiert haben, die ganz viele Adressen parat haben, die ein ganz großes Helfersystem im Hintergrund haben.
Mhm.
Das habe ich bei Kindern und Jugendlichen selten, wobei die Suchterkrankungen, da geht es mehr ums Rauchen halt, logischerweise, ja, und das nimmt nicht das Nikotinrauchen, sondern
okay.
wo man schon merkt, das hat an Intensität zugenommen, das ist enorm. Das ist jetzt nicht mehr eine kleine Steigung, sondern das ist explodiert. Und wenn man sich dann vor Augen hält, wie die Substanz des Grases ist vor ungefähr 20 Jahren und was heute an Wirkstoff drinnen ist, an THC, dann 13-Jährige auf der Couch sitzen hat, die neben ihrer Mama sitzen und sagen, Mama, du bist mir wichtig, aber das Große ist mir wichtiger und ich verzichte eher auf die als aufs Gras, dann kann man sich auch fragen, soll das freigegeben werden? Was schützt Gott? Das haben wir wieder im nächsten Thema drinnen. Das ist echt ein Wahnsinn. Also ich bin ein klarer Verfechter dafür, dass es nicht freigegeben wird. Okay. Aber jeder kann sich einmal die Fälle, wenn er reinkommt, in irgendeiner Akutpsychiatrie von Jugendlichen anschauen, denen der Sapper aus dem Mund rinnt und die psychotisch sind und die schon seit 6 Wochen auf einem Trip sind von einem THC-Ausritt. Teilweise sind das natürlich Mischkonsumenten, aber es gibt tatsächlich Jugendliche, die auf der THC so extrem reagieren, dass ich als Profi nicht sagen kann, gibt es das frei und legalisiert es. Natürlich, auf der anderen Seite stützt es wieder ein anderes System, nämlich das der Kleinkriminalität und man muss es besorgen. Und
das Unkontrollierten nämlich.
Genau, das Unkontrollierten. Also das ist ein ganz, ganz schweres Thema. Aber um auf die Frage zurückzukommen, wenn nicht unmittelbar Gefahr im Verzug ist, dass ich merke, der dröhnt sich so weg, dass der sich an goldenen Schuss setzen könnte oder sonst was, dann ist es das gleiche Vorgehen. Ansonsten würde ich dann ganz schnell Helfersysteme involvieren. Entweder die Eltern, wenn es ein Kind ist oder ein Jugendlicher ist, oder du, mir fällt auf, ich kann nicht, habe auch nicht die Zeit dafür und mir steht es auch nicht zu, aber dem Onkel oder irgendwas sagen, mir ist was aufgefallen. Ja? Also das ist dann nicht Vertratschen, sondern das ist Schutz. Ja? Also da finde ich es schon wichtig, relativ zeitnah zu agieren.
Vor allem bei Suchterkrankungen ist es nicht auch ein Thema, dass da ja eine körperliche Komponente dabei ist.
Natürlich.
Das ist ja. Ich glaube, da ist die Psyche ist dann der nächste Schritt.
Naja.
Aber da muss einmal der Körper praktisch frei von dem.
Ganz genau.
Von dem sein und dann kann die Psyche geheilt werden.
Und deswegen ist es auch so untypisch quasi, dass sich Psychotherapeuten wirklich Schwersuchtkranke in die Praxis holen, weil es im Prinzip nichts bringt. Das Einzige, was es bringt, ist, dass gelogen wird, dass sich die Balken biegen. Ich habe nichts und glauben Sie was. Und wir verzetteln uns über Stunden, Wochen, Monate hinweg und es passiert nichts. Das heißt, ich muss die Substanz einmal quasi tatsächlich, also der Wille muss da sein, aufzuhören. Aber das schafft er nicht beim Psychotherapeuten. Die wären ganz, ganz schnell wieder schwach, wenn sie meine Praxis verlassen. Da ist eben die Sucht im Vordergrund. Ja. Das ist wie eine eigene Person, die Sucht. Ja, die kannst du sogar benennen. Ja. Also das ist quasi, da geht wer neben mir und der will mich ständig infiltrieren, der will mir ständig irgendwas sagen. Also das ist ein ganz, ganz ein schwieriges Thema. Und deswegen bin ich da eher für einen stationären Aufenthalt, nicht mit Wegsperren, überhaupt nicht, aber so wie ein grüner Kreis und solche Sachen, die sind oftmals die richtigen Ansprechpartner. Also da habe ich etliche in der Nachbetreuung.
Ja.
Da geht, selbst bei denen scheitern ja eine unglaublich hohe Prozentzahl, ja, weil die Suchterkrankung halt so im Vordergrund steht. Aber die, die es geschafft haben, die übernehme ich dann gerne in die Praxis zur Nachbetreuung, aber eine akute Suchtbetreuung direkt in der Praxis gibt es bei mir nicht mehr. Ja. Also ich habe auch schon einen, den ich Gott sei Dank nicht betreut habe, wie das passiert ist, sondern vor 1,5 Jahren davor. Und wenn du dann siehst, dass jemand stirbt, ein Jugendlicher damals mit 17, den habe ich aber 2,5 Jahre in Therapie davor gehabt, dann war er 1,5 Jahre nicht bei mir und dann habe ich gehört, eben, er ist gestorben und so weiter. Also das macht schon etwas mit einem. Und da ist die Sucht halt etwas, wo man sie auch aussuchen kann, tue ich mir das an in der Praxis oder tue ich mir das nicht an. Und ich habe für mich beschlossen, ich tue mir das nicht an. Also ich vermittle gerne weiter, aber ich nehme es nicht in die eigene Praxis.
Gibt es sowas wie, weil sieht man oft viel im Fernsehen, dann Interventionen. Gibt es sowas wirklich, wo man sich dann einfach den gesamten Umkreis von derjenigen Person holt und dann sagt einem jeder, du, das stimmt nicht und das machst du nicht. Also halt irgendwie nett. Aber gibt es sowas wirklich oder bringt sowas was?
Ich weiß jetzt nicht, was du meinst.
Intervention, dieses...
Intervention ist alles das, was ich setze.
Ja. Wenn diese Intervention ist, dass es gibt, also in den USA gibt es eigentlich sehr stark, wo dann praktisch die ganze Familie zusammenkommt und sagt, ich habe ein Problem damit, dass du das machst.
Ich verstehe schon,
ich glaube, du solltest...
Sowas gibt's. Deswegen bin ich Systemiker und Familientherapeut. Bei mir passiert das sogar sehr oft. Ich habe die ganze Mannschaft bei mir sitzen, teilweise Oma, Opa,
aber
Hund und so weiter.
Ich
weiß, was du meinst. Sowas gibt's tatsächlich, halte ich nicht für sehr zielführend, nur... Dann halte ich es für zielführend, wenn es so passiert wie in Schweden. Und da ist es nämlich ein ganz anderes Modell. Dort wird versucht, quasi über die Familie natürlich Sorge auszudrücken, keine Frage. Aber der Druck, der dabei aufgebaut wird, das ist ein unglaublich hoher für den Klienten. Und bei einem Open-Circle-Modell ist es ganz anders. Da gibt es die Profis am Rande im Prinzip. Dort ist es zum Beispiel so, wenn wir sagen lassen von einem Lehrenden, der mich damals unterrichtet hat, dort ist es nicht so, dass ein Arzt zum Beispiel in einer Klinik zwangsläufig den Hörer abhebt, wenn es ein Problem gibt. Dort hebt sogar die Putzfrau ab. Also das ist ein ganz offenes Modell und sagt, sie sind da in der Klinik und so weiter. Und der Erstkontakt, der wird in die Behandlung mit einbezogen. Das heißt, selbst dieser, ich sage es jetzt einmal im Extremfall, selbst diese Putzfrau ist bei den Interventionen dabei als Erstkontakt, sie waren doch derjenige, der mich kontaktiert hat und ich bin da für sie und schauen sie, jetzt sind sie gut aufgekommen und so weiter. Ja? Aber dieses amerikanische Modell, das ist für mich ein Druckmodell. Mhm. Ja? Und von sowas halte ich gar nichts. Das ist
ja, ich finde, das hat ein bisschen was von Public Shaming.
Ja. Genau. Also das, ganz genau. Und es gibt ja, kann man sich auch auf YouTube anschauen, das meiste, was den Suchterkrankten fehlt, ist jetzt nicht unbedingt die Substanz, sondern die Beziehung.
Zu anderen Menschen.
Zu einer wichtigen Bezugsperson zumindest. Okay. Ja, gar nicht so sehr zu vielen, aber zu einer wichtigen Bezugsperson. Das heißt, die Substanz tröstet über etwas hinweg. Die Substanz, Heroin, was sagen die immer? Was ist denn so ein Herointrip? Boah, es ist warm. Ich fühle mich so geborgen, ich fühle mich und so weiter. Das nimmt ja eigentlich viel, viel von Druck weg. Ja? Mhm. Und genau das muss ich kompensieren, indem ich ganz eng mit dem arbeite. Ja? Und das geht aber auch nur dann, wenn ich ständig da bin. Mhm. Und nicht, wenn der Arme in der Woche in der Praxis kommt. Das ist viel zu wenig an Beziehungsarbeit, die da geleistet werden muss. Der muss Vertrauen zu mir haben, der muss sich behütet fühlen und so weiter und so fort. Ja? Das ist ein ganz diffiziles Arbeiten. Aber deswegen heißt es ja, Die meisten Suchterkrankten werden mit Beziehung geheilt und können dann von dieser Substanz ablassen, weil sie es quasi weil sie es nicht mehr brauchen, tatsächlich. Ja. Diese Geborgenheit gibt ihnen dann wer anderer. Das klingt jetzt ein bisschen platt, aber wenn man es anschaut, dann. Wie geht man denn selber damit um, wenn jemand mit einem Tourette-Syndrom in der U-Bahn steht und schimpft und laut ist und so weiter? Also man sieht ja ganz schnell, natürlich, jeder ist, mit sowas wird man selten konfrontiert. Und man sieht ganz schnell, wie sich quasi die Reihen lichten und der alleine dort steht und rundherum schauen die Leute, glotzen die Leute mit einer psychischen Erkrankung an. Mhm. Also diese Courage zu haben und hinzugehen, und wirklich zu sagen, ich bin das gewohnt. Mhm. Ja? Ich gehe auf diese Leute zu und ich gehe nicht weg. Ja? Wenn ich merke, da ist irgendetwas, wo ich merke, das ist jetzt ein erhöhter Stresslevel oder der fühlt sich gar nicht wohl. Ja, was braucht denn der? Jemand, der mit ihm redet. Und das ist allein schon, das nimmt ja, ich bin selbst in einer Akutpsychiatrie, wenn ich mich jemanden wirklich, der jetzt nicht komplett psychotisch und ausgedickt ist, mich demjenigen genähert habe, ich habe nie irgendein Geschimpf, ein böses Wort gehört, sondern ganz im Gegenteil nur ein Danke. Mhm. Ja? Und das haben wir komplett verlernt. In der U-Bahn auf jemanden hinzugehen und zu sagen, alles klar, man muss ja nicht großartig da irgendwas raushängen lassen, dass man Profi ist für etwas, sondern einfach nur neben sich dem hinstellen und schon, passt eh. Ja? Und so weiter. Und er merkt sofort, und es kehrt Ruhe ein und die Leute können sich wieder anderen Dingen widmen und der ist auch versorgt und so weiter. Das dauert oft eine Sekunde, aber wir tun es nicht, weil wir Angst haben. Und man braucht keine Angst haben vor psychischen Erkrankungen. Braucht man nicht haben. Mein Stichwort ist immer Gelassenheit. Das ist echt etwas, das ich versucht habe, in meinen Lebensjahren immer mehr in mein Leben einfließen zu lassen. Also mich regen viele Dinge einfach nicht mehr auf. Ja? Weil ich für mich einen Weg gefunden habe, adäquat damit umzugehen. Mhm. Einen Weg damit finden. Aber nicht laut werden, großartig, nicht schimpfen, nicht passiert mir auch, ja. Also wie gesagt, ich bin auch ein bisschen ein Choleriker, wenn man etwas gegen den Strich geht, aber ich bin auch wieder ganz schnell bei mir. Und ich glaube, das ist es dann. Und dann den Fokus nicht auf die Erkrankung zu richten, sondern auf den Grundtypus von Menschen. Wer steht mir da gegenüber?
Was sind Menschen und Ereignisse, die dich geprägt haben?
Das ist urschwierig. Das ist wirklich schwierig, weil ich bin ein Mensch gewesen, der eigentlich sich nie in irgendeiner Art und Weise an jemanden orientiert hat. Ich habe überhaupt keine Vorbilder oder so gehabt. Ich habe immer aus Trial and Error,
mir fällt da schon was auf, das ist mir etwas, was mir seitdem
jetzt kein auffällt. Vielleicht kannst du sagen, ja genau.
Nein, was mir auffällt, dass du wahnsinnig schön über deine Eltern sprichst.
Gut, das ist aber eine komplizierte Geschichte.
Es ist eine komplizierte, aber du sprichst trotzdem, du hast, es sind viele Geschichten und Erlebnisse, aber du sprichst von deinen Eltern immer wahnsinnig schön, nämlich auf einer Augenhöhe. Das fällt mir schon länger auf.
Ja, das stimmt, glaube ich. Und trotzdem ist es auch eine, ich wollte gerade sagen, also geprägt, ich glaube, Väter-Söhne-Beziehungen sind ja oftmals sehr kompliziert. Ja? Und ich würde 20.000 Sachen finden, die ich an meinem Vater aussetzen würde. Und gleichzeitig weiß ich, dass ich mein Grundtemperament, meine Grundbegabung und so weiter sicher von ihm habe. Ja, das, wie gehe ich auf Menschen zu, wie ist mein genereller Blick auf die Welt und so weiter, dieses Kommunikationsstarke und vor allem, ich glaube, was ich sehr gut kann, ist verbindend sein. Also bei mir ist es oft so, dass 20 Leute in Rush sind und die kommen irgendwo hin und schaffst diese Meute, ich weiß nicht, wie das geht, also ich habe da keine Kniffe oder keine Tricks, aber die sehen mich, da kommt teilweise ein kleiner Lustiger und der macht so Sachen und ist freundlich und das steckt an und plötzlich und ich sage ein paar Wörter zu ihm und das verbindet irgendwie. Ja? Und ich glaube, daraus ist auch der Psychotherapeut entstanden. Mhm. Aber ich hätte jetzt nicht einen Psychotherapeuten oder irgendeinen Philosophen oder so irgendwas, wo ich mir denke, ja, zu dem hätte ich aufgeschaut oder einen Sportler oder einen Literaten oder sonst irgendetwas. Ich habe mir von ganz, ganz vielen Quellen immer das genommen, was für mich passt. Also ich würde nie so vermessen sein und einen Menschen noch dazu als Psychotherapeut das perfekt zu bezeichnen. Ich weiß, wir kochen alle mit Wasser und wirklich, ja, also bei mir kommen in die Praxis die Leute mit den genagelten Schuhen und grüß Gott, und wo darf ich mich hinsetzen und so weiter. Na, geh bitte, hören Sie mal auf mit dem, na, das habe ich nicht und so weiter. Und nach 3 Stunden sitzt der Blärrad auf meiner Couch, weil wir halt alle gleich sind. Ja, ja, wir müssen halt alle quasi mit unseren Gegebenheiten irgendwie dealen und wir bestehen alle aus Not und Elend und Wünschen und Sorgen und Nöten. Und seit ich das weiß, irgendwie, das habe ich schon sehr früh herausbekommen, habe ich keine Idole. Also das ist für mich die falsche Frage.
Aber es geht nicht um Idole, es geht um Menschen, ja, die haben einen Einfluss gehabt auf dich.
Also sicher mein Vater in einer gewissen Art und Weise. Ja, aber auch in der Rebellion gegen ihn und vielleicht auch erst sehr spät in der Ausbildung dann ein paar Primarärzte und Psychotherapeuten, wo ich mir denke, von denen habe ich immer unglaublich viel abgeschaut, wie man in Krisensituationen mit Leuten umgeht, zum Beispiel. Ja? Oder wie reden die mit Leuten, die ganz klar in der jetzigen Situation gestört sind, nicht normal sind. Ja?
Ist es okay, so sagen, jemand ist gestört?
Nein, gut. Deswegen sage ich das so, ja. Unter Anführungszeichen, ja. Überhaupt nicht. Ich finde das total verwerflich. Mhm. Ja. Aber ich wollte es deswegen so sagen, weil das der umgangssprachliche Punkt ist für etwas. Ja. Wo man echt denkt, ja, also wenn du den jetzt siehst, also da kannst du Angst haben und so weiter. Und wie der Dr. Banzenbeck zum Beispiel war so jemand, ja, im Kaiser-Franz-Josef-Spital, der mich unglaublich beeindruckt hat. Mhm. Ja. Aber nicht geprägt, beeindruckt. Mhm. Würde ich jetzt sagen, weil ich habe auch an dem was auszusetzen gehabt. Ja? Also ich habe mir halt überall das genommen, was für mich passt. Und für mich war auch die Ausbildung ein Hit. Jeder hat immer gesagt, jetzt müssen wir schon wieder dorthin. Und ich habe mir halt 3 Sätze genommen von demjenigen, den ich auch nicht so gemacht habe, und habe mir das halt notiert und habe wieder etwas daraus gemacht. Irgendwie.
Aber das ist auch eine Prägung.
Ja, also, sicher.
Das mitzunehmen.
Ja. Und das, was ich immer, was mich geprägt hat, da ist schon etwas, so ein buddhistisches Gefühl da, ja, nicht irgendwie an einen höheren Gott zu glauben, sondern wir alle, quasi die Natur rund um uns, und wir funktionieren und alles funktioniert, weil es Natur gegeben ist, und wir alle tragen das in uns und solche Sachen. Sowas hätte ich immer gern gehabt, hab's aber bis dato nie erreicht. Also ich wünsche mir immer so eine stoische Ruhe in mir, die ein bisschen so über dem Problem schwebt und immer alles von einer Vogelperspektive sehen kann. Aber das gelingt mir, vielleicht gelingt mir das in 10 Jahren einmal, aber dazu habe ich noch viel zu viele Wünsche offen und viel zu viel, was ich noch machen will. Vielleicht kriege ich das über das, ja, ich weiß es nicht, ja, eine Hütte im Wald aufbauen und dort in Ruhe zur Ruhe zu kommen und so weiter, Spinnereien, ja.
Eine Hängematte auf der Insel,
das ist eh best. Ja, das ist super. Also das ist
irrsinnig ruhig.
Ja, diese Auszeit zum Beispiel, die brauche ich unbedingt, ja. Ich bin auf der einen Seite, glaube ich, sehr, sehr quirlig und kommunikativ, und auf der anderen Seite, wenn ich alleine bin ich ganz ruhig, also dieses typische Symptom, das halt Leute, die mit ihrer Energie sehr um sich werfen, halt dann haben, dass sie auch unglaublich lange Phasen haben, um zur Ruhe kommen zu dürfen. Mhm. Also wirklich, und das ist vielleicht auch etwas, je älter ich werde, und das ist echt jetzt kein, nicht nur so dahingesagt, ich brauche nichts. Ich brauche wirklich fast nichts. Ich bin unglaublich zufrieden mit meinem Leben.
Können Sie nicht gerade von sich behaupten?
Ja, nein, nicht. Also ich definiere mich überhaupt nicht über Luxus, über und Psychotherapeuten, die gut ausgebucht sind, die verdienen nicht so schlecht. Mhm. Aber das Einzige, was ich davon habe, ist ein Betrag auf einem Konto. Ich gebe das Geld auch nicht wirklich aus. Also ich gebe es dann aus, wenn ich es für sinnvoll erachte, für einen Traum. Ja?
Ja. Es gibt halt schon Sicherheit.
Das ist ein ganz spannendes Thema bei mir. Also ohne Sicherheit würde ich mich verloren fühlen. Das glaube ich schon. Also ich brauche einen gewissen Salär, auch als Selbstständiger, um sagen zu können, selbst wenn jetzt irgendwas passiert, diese nächsten 6-7 Monate, die kann überleben irgendwie, wie kann auf der Tasche. Das ist mir schon wichtig. Oh ja. Das, was bei mir überspitzt ist, wo ich mir schon denke, irgendwie, woher kommt das? Und, aber so bin ich auch erzogen worden. Und das war jetzt nicht unbedingt das Schlechteste, dass man sagt, okay, schau auf dein Geld, halt zusammen, mach keine Schulden und so weiter. So bin ich schon erzogen worden. Ich habe in meinem Leben noch nie einen Euro Schulden gehabt, noch nie in meinem Leben. Ich habe immer genug Geld gehabt, weil ich gewusst habe, wann kann ich was ausgeben und wofür gebe ich es aus, was ist mir wichtig und was brauche ich nicht. Und ich habe nie geurast mit irgendetwas. Mhm. Und selbst jetzt, wo ich mir es leisten kann, ich würde mir in den Arsch beißen, wenn ich irgendwo hingehe und zahle für ein 5-Gänge-Menü 120 Euro. Würde ich einfach nicht machen. Ich gönne mir das nicht, weil ich es einfach nicht sehe, was da der Nutzen für mich ist. Ja? Ich esse gern gut, es ist mir nicht wichtig genug, es ist für mich Verschwendung. Ja? Natürlich genieße ich auch. Mhm. Aber gewisse Sachen, die dann so überschießend sind, das widerstrebt man. Das kann ich nicht zahlen. Das ist etwas, das tut mir weh. Auch wenn ich mir es leisten könnte, das ist es mir nicht wert.
Ja, aber das ist, ich glaube, das ist ja Bodenständigkeit, oder zu sagen, okay, ich muss, nur weil ich es habe, kann ich es jetzt, brauche ich jetzt nicht irgendwie übertreiben. Worauf bist du stolz?
Boah, stolz.
Das ist, was ist stolz?
Das sind Fragen. Wer hat dich geprägt? Worauf bist du stolz? Auch wenn es vermessen klingt, ich bin auf mich stolz. Ich bin auf das stolz, was ich aus meinem Leben gemacht habe. Nicht, weil ich selbstverliebt bin, sondern weil ich mir denke, ich habe das rausgeholt, also ich habe meine Ziele erreicht, die ich erreichen wollte und bin dabei, jetzt neue zu stecken, die ich auch erreicht. Aber stolz ist, boah, das ist diese Wörter, das ist so wie Vaterland irgendwie und das sind so stolz, ich kann mit dem, da peilt es mir immer an, wenn ich sowas
höre. Wie würdest du es nennen?
Ist schwierig. Muss man das nennen? Muss man das benennen?
Ja, wenn man es als Frage stellt, schon.
Also ich würde die Frage nie als Therapeut stellen, zum Beispiel. Ja? Ja. Worauf sind Sie stolz? Aber vielleicht ist es auch irgendwie bei mir behaftet mit etwas, keine Frage, aber ich würde sie nicht stellen.
Ich finde es immer spannend, diese Frage, deswegen, weil viele Leute sagen eigentlich, ich bin auf mich stolz, aber ich will jetzt nicht so klingen.
Ja, habe ich eher gesagt.
Genau,
ne, so quasi,
genau.
Ja?
Ja. Aber ich finde es total schade, weil ich finde, man darf auf sich stolz sein.
Ja, eh.
Und das wird uns auch abtrainiert.
Das wird uns abtrainiert und trotzdem merke ich, ich hätte gern so, wie du gesagt hast, ein anderes Wort dafür. Wenn euch eins einfällt, dann wäre ich mir das vielleicht irgendwie auf die Fahne heften.
Aber warum darfst du, kannst du nicht sagen, es ist total gerecht zu sagen, ich bin stolz auf was ich bin.
Ja? Also dann mache ich das jetzt. Ich bin total stolz darauf, was ich geworden bin, was ich aus mir gemacht habe.
Und das ist aber,
du klingst so glücklich dabei.
Das ist doch toll, oder?
Ich meine, das ist toll. Ja. Nein, das Gefühl ist toll. Ja, aber es auszusprechen mit diesem Stolznimbus ist nicht meins.
Ja,
dabei bleibe ich.
Das ist okay, das finde ich, ja, aber das ist mir schon ein Anliegen zu sagen. Es ist mir total ein Anliegen zu sagen, warum hat man eine gewisse Hürde im Kopf, zu sagen, eigentlich auf mich stolz. Ich bin schon ziemlich cool. Ne?
Ich habe diese Hürde nicht, ich mag das Wort nicht so gern.
Was bringt dich zum Lachen?
Oh Gott, unglaublich viel. Also.
Echt?
Ja. Also Situationskomik vor allem. Also ganz skurrile Situationen. Einfach Wortwitze taugen wir total. Manche Comedians taugen wir sehr. Ja. Also da gibt es wirklich viel. Und ich habe auch unglaublich viel zu lachen. Allein wenn du euch vorstellst, dass ich mit so vielen Jugendlichen im besten Teenie-Alter arbeite, die ein Wuchtel nach der anderen ausscheiben, ja, und teilweise auch sehr intelligente Witze machen, dann wir lachen unglaublich viel in den Therapien. Also das ist wirklich, wirklich total. Und diese Situationskomik entsteht natürlich daraus, ja.
Heilt Lachen.
Ja, unbedingt. Wobei ich kein Fan von so Klinik-Clowns oder so irgendwas bin, zum Beispiel.
Nicht, ne?
Nein, ich nicht. Also ich denke mir immer, wenn ich das wäre, dann kommt so ein Spaßclown und mir geht es gerade schlecht, aber das kommt auch aus einer gewissen Ecke heraus. Ich bin einer, der Name Fuchs impliziert, ja, der zieht sich zurück in den Wald, wenn es ihm schlecht geht, verkreuzt sich irgendwo und wenn er dann wieder quasi heile ist, dann kommt er wieder und dann bin ich wieder zumutbar. Ja. Das ist jetzt mein Urgedanke. Natürlich lasse ich mir helfen, weil ich auch Psychotherapeut bin. Ja. Aber so dieses Grund, ich will dann nicht bespaßt werden. Wenn ich irgendetwas an etwas leide, dann ist es für mich der falsche Weg, wenn jemand mit Humor kommt. Mhm. Das mache ich zwar auch, aber sehr dosiert. Da weiß ich dann ganz genau, was kann man dem zumuten oder so. Aber dann dieses Überschwängliche, na gebitte und haha und hihi, dann ich würde mich dann nicht gesehen fühlen. Aber bin trotzdem der Überzeugung, dass Humor heilt. Aber in Dosen. Also man muss das sehr, sehr, sehr gut einsetzen und wissen, was man tut. Und da ist man oft so dieses, wir haben das auch im Heim teilweise, dass halt Leute kommen, die dann die Kinder, und die können mit dem dann auch, wenn es ihnen schlecht geht, nicht viel anfangen. Erst wenn es ihnen dann wieder besser geht, ein bisschen. Also in Dosen, okay.
Ich habe es ein bisschen beobachtet in Dreiskirchen bei Flüchtlingskindern, da gab es so ein Projekt mit Clowns,
ja.
Und das hat aber sehr gut funktioniert. Ja. Weil
ich will es auch nicht absprechen.
Ich glaube, du hast recht, ich glaube, das ist eine sehr situationsabhängig, wo das passt.
Glaube ich auch, ja.
Ich glaube, das kann man nicht irgendwie allgemein sagen, das ist immer gut und immer schlecht.
Ja.
Aber dort hat es sehr gut funktioniert eigentlich, muss ich sagen, weil es auch keine Worte gebraucht hat.
Natürlich.
Die bei Sprachen dann immer ein Problem sind.
Ja, wobei es dort halt auch schon so ist, dass das quasi dann in einer Gemeinschaft ist, wo es Ablenkung gibt vom tristen Alltag mal und so weiter. Ist, glaube ich, ein Unterschied, wenn ich selber an etwas erkrankt bin und dann kommt jemand und versucht mich zu bespaßen oder sonst irgendetwas. Ich glaube, das sind auch zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja. Dass ich jetzt eher auf so ein zweites Modell, was ich jetzt zum Schluss genannt habe, gemünzt. Ich glaube schon, dass es hilft natürlich. Ja. Aber ich selber bin, also ich glaube, dass es hilft, aber nicht in jedem Fall. Und nicht zu jeder Zeit.
Ich habe noch eine letzte Frage in dem Teil. Nämlich, ich habe ein bisschen gegoogelt, um in der Vorbereitung zu sagen, okay, was sind so Vorurteile, die man hat gegenüber Psychotherapie und Psychotherapeuten. Das war eigentlich das Erste, was ich gefunden habe, das habe ich am schrägsten gefunden. Nämlich so ein Stehsatz so, Psychotherapeuten sind ja selbst alle ein bisschen irre.
Ja.
Hörst du das?
Ja, das ich höre es nicht oft, aber ich würde es, glaube ich, schon unterschreiben. Wer setzt sich wirklich freiwillig jeden Tag mehrere Stunden mit Not, Tod, Trauer, Elend, Verzweiflung auseinander und sagt, ja, das ist glücksbringend. Also ich glaube schon, dass man eine Veranlagung dazu braucht oder ein gewisses Leidenspotenzial vielleicht auch mitbringen oder vielleicht auch eine eigene Sicht der Dinge auf die Welt. Und ich glaube, das ist nur dann möglich, wenn ich einen gewissen Wahnsinn akzeptiere, als normal betrachte und auch in diesem Strom mitschwimmen möchte. Ich bin nie ein Psychotherapeut gewesen, der sich auf einen Stockerl gesetzt hat und von oben herunter demjenigen verklickert hat, was richtig oder falsch wäre oder sonst was. Ich sehe mich immer auf einer Stufe mit dem Klienten. Immer. Im Gegenteil, er ist mein Auftraggeber. Ich mache dann auch gut. Ich sage jetzt auch nicht, dass das Wissen mich rettet. Weißt du, was mich rettet als Psychotherapeut? Die unglaubliche Masse an vielen Geschichten und Erzählungen, die ich bereits hören durfte.
Okay.
Und das kann ich filtern und kann sagen, 500 Leute mit Depression haben mir was erzählt, 10.000 Leute mit Depression haben mir was erzählt. Ja? Und die Quintessenz, dem hat das geholfen, dem hat das geholfen, dem nicht ich sage, das hilft oder so irgendwas. Mhm. Aber nur diese Summe an Erfahrungen, ja? Das ist mein Schatz im Prinzip, diese tausenden Geschichten. Ich bin ja Geschichtenerzähler und Reproduzierer.
Wir sind wieder am Ende angelangt.
Wie immer am Ende?
Wie immer am Ende sind wir am Ende angelangt. Haben es auch diesmal geschafft, zu einem Ende zu kommen. Deswegen die obligatorische Frage, gibt es noch etwas, was du uns und den Hörerinnen und Hörern gerne sagen möchtest?
Das ist eine schwierige Frage. Umsichtig durch die Welt zu gehen, nicht wegzuschauen, finde ich. Bei gewissen Problematiken vielleicht ein bisschen über den Tellerrand hinauszudenken, mehrere Perspektiven einzunehmen. Ich glaube, dann hat man schon viel gewonnen. Ich glaube, das macht eine Persönlichkeit rund und zufrieden, ehrlich gesagt.
Wo kann man dich finden, wenn man dich jetzt gehört und sich denkt,
also es gibt
mit dem will ich mal reden?
Also ich habe eine Praxis in Mödling, die schwerstens leider ausgebucht ist, also man hat lange Wartezeiten, hin und wieder kommt es aber dann doch vor, dass etwas ausfällt, kurzfristig, und unter www.auszeit.at bin ich zu finden.
Ich habe noch eine Frage dazu, nämlich wenn Leute sich jetzt überlegen, oder wenn Leute sich überlegen, Hilfe zu holen, wie entscheidet man, ob ein Therapeut zu einem passt oder nicht? Was sind so Dinge, worauf man schauen sollte?
Sicher nicht auf die Richtung, die er vertritt. Also es gibt ja 21 psychotherapeutische Richtungen in Österreich, die zugelassen sind. Eben von tiefenpsychologischen, von systemischen und so weiter. Da gibt es eine ganze Bandbreite. Ich glaube, das Einzige, und man weiß ja die Wirkfaktoren bei einer Psychotherapie, das ist ungefähr 10% die Schule und 90% eben die Sympathie und Beziehung. Und wenn das passt und nicht nur beim ersten Mal passt, sondern wo man sagt, okay, der ist mir sympathisch, aber den schaue ich mir noch einmal an. Und wenn das dann beim zweiten und dritten Mal, wenn einem das Gefühl nicht betrogen hat, dann kann man sagen, okay, da lasse ich mich drauf ein. Aber ich bin der Letzte, der, also es kommt auch bei mir vor, dass manche Leute mit meiner Art vielleicht nicht zurechtkommen, kommt selten vor, aber es gibt es, das darf es auch geben, Gott sei Dank gibt es das, wo ich dann sage, Herrn, ich habe das Gefühl, wir zwar, weiß ich nicht, schauen Sie mir lieber noch eine Kollegin vielleicht an, vielleicht ist das besser bei einer Frau aufgehoben oder so, bin ich der Erste, der die Leute auch entlässt mit gutem Gefühl und sagt, okay, dann ist der Nächste wieder passend, ja. Aber ich finde, man sollte zumindest 2 bis 3 anschauen, bevor man zu einem Ja sagt. Meistens ist das Erstgespräch eh günstiger oder vielleicht sogar kostenlos mal.
Dann bleibt es mir noch, mich zu bedanken
für sehr das gerne.
Tolle Gespräch. War sehr lehrreich und ich glaube, es ist gut, wenn man selber mal beachtet, ob man glücklich und zufrieden ist.
Das ist das Wichtigste überhaupt. Ja.
Und ich habe jetzt die allerletzte Frage.
Wirklich?
Ja, es gibt eine allerletzte Frage. Und zwar, wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz und ohne Zucker.